Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns aus dem ersten Kapitel in der Offenbarung des Johannes, die Verse 4 und einen Teil vom 5. Vers. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ich beginne mit einem Zitat aus einem Heft, das entstanden ist während des Ersten Weltkrieges. Es geht um das Thema, was hat Gott vor? Es geht um das prophetische Wort und da schreibt der Autor, ein Pastor Gerhard, am Schluss seiner Ausführungen Folgendes. Fassen wir all das Gehörte noch einmal zusammen, so wird sich wohl niemand vor der Wahrheit verschließen. Wir stehen in einer überaus ernsten Zeit. Nicht nur Menschen ringen miteinander, sondern Kräfte von oben und Kräfte von unten sind mehr an der Arbeit denn je. Nach der Erkenntnis, die uns gegeben ist, werden die beiden wichtigsten politischen Ergebnisse des Weltkrieges, also des Ersten Weltkrieges, er wusste ja nicht, dass noch einer kommen würde, des Weltkrieges voraussichtlich sein, erstens, die Vereinigung der europäischen Völker in irgendwelcher Form, die allmählich zu einem selbstgefügten Weltreiche ausgebaut werden wird. Und zweitens die Herstellung eines selbstständigen Staates für Israel in Palästina. Kommt es dazu, so haben wir damit einen neuen untrüglichen Beweis dafür, dass wir am Ende unseres Zeitalters stehen und als Christen müssen wir uns darauf gefasst machen, dass dann bald die Stunde der Versuchung beginnt, die über den ganzen Erdkreis kommen soll. Die Bosheit wird eine Zeit lang triumphieren und eine persönliche Spitze erhalten in dem Mensch der Sünde, aber das Letzte ist nicht die Verfolgung der Heiligen, sondern ihr restloser Sieg. Denn aus den prophetischen Worten wissen wir aufs Allergewisseste, das Ziel der Wege Gottes ist nicht Weltkrieg, sondern Weltfriede, nicht Weltzerstörung, sondern Welterlösung, nicht Weltvernichtung, sondern Welterneuerung. Und Jesus Christus, der Fürst der Könige auf Erden, liebt uns und hat uns gewaschen von unseren Sünden mit seinem Blut und zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater, und wir werden mit ihm regieren. Ja, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott vor, mit denen, die ihn lieben. Das eine ist bereits eingetroffen, Israel ist wieder ein Staat geworden. Und was das andere anbetrifft, was die Entstehung eines großen europäischen Staatengefüges angeht, das entwickelt sich also vor unseren Augen mehr und mehr. Da sind wir Zeitzeugen, eine Fortsetzung des alten römischen Reiches. Dieser Mann, dieser Pastor Gerhard, hatte nichts anderes als Gottes Wort, als er diese Prophezeiungen gemacht hat. Und wir haben auch nichts anderes als Gottes Wort, wenn wir hineinschauen wollen in die Zukunft, in das, was noch geschehen wird, was vor uns liegt. Und wir freuen uns auf das Ziel, das Gott mit dieser Welt im Auge hat, durch all die schrecklichen Gerichte hindurch, die noch kommen werden. Das Ziel ewiger Herrlichkeit, Weltvollendung, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wir haben als Gotteskinder, sofern wir wirklich Gotteskinder sind, zu Jesus Christus als unserem Erlöser gehören, eine herrliche Zukunft vor uns. Aber unterwegs zu diesem herrlichen Ziel der Vollendung brauchen wir eben immer wieder aufs Neue Stärkung, wir brauchen Trost, wir brauchen auch Korrektur, Wir stehen noch mittendrin in den Auseinandersetzungen mit einer gottfeindlichen Welt. Wir erinnern uns daran, dass es Verfolgungszeit für die Gemeinde Jesu war, als Johannes die Offenbarung empfing. Wir haben Vers 9 dazu gelesen. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Johannes, der Apostel, befand sich also zu jener Zeit auf der Insel Patmos in der Verbannung. Dort empfing er die Offenbarung, die Weissagungen von unserem Herrn Jesus Christus durch den Mittlerdienst eines Engels. Und nun gibt er sie in Briefform an die damaligen Gläubigen, an die damaligen Gemeinden weiter. Und er beginnt mit einem Gruß. Das war in der damaligen Zeit üblich, dass man einen Brief mit einem Gruß begann. Nun, es ist sicherlich nicht nur ein Gruß des Apostels Johannes an die Gläubigen damals, sondern es ist ein Gruß aus der himmlischen Welt. Und das bedeutet doch, dass die Gläubigen wissen durften, wir sind in dieser schweren Zeit nicht allein gelassen. Und das zu wissen, ist auch für uns in unserer Zeit immer wieder ein wunderbarer Trost. Es ist eine schöne Sache, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht an einer Versammlung teilnehmen kann und jemand bringt einen Strauß von Grüßen mit nach Hause und dann heißt es, ich soll dich grüßen von dem und von dem und von der und von der. Und solche Grüße sind ja doch mehr als nur irgendeine Floskel, sondern sie signalisieren Teilnahme. Und das ist eine Erquickung und letztlich ein Gruß aus der himmlischen Welt von unserem himmlischen Vater. Wir sind in dieser Zeit und Welt nicht allein gelassen. Wir dürfen auch in solchen Dingen die Freundlichkeit unseres Gottes erkennen. Wir sind nicht vergessen. Johannes hatte diese Gemeinde nicht vergessen. Er hatte einen guten Kontakt, eine gute Beziehung zu diesen Gemeinden, aber vor allen Dingen hatte Gott sie nicht vergessen. Gott kümmerte sich um seine Schar, um seine kleine Schar, die durch diese schwere Zeit zu gehen hatte. Einen einsamen Weg, einen Weg der Verfolgung. Gemeinde Jesu geht immer wieder solche einsamen Wege, ob es nun Verfolgung ist, unter der sie zu leiden hat, oder ob es Verführung ist. Wir sind einsam, auch in unseren Tagen sind wir einsam. Und wenn wir dann Begegnungen haben dürfen mit Geschwistern, mit Glaubensgeschwistern, die den gleichen Weg gehen wie wir, von denen wir den Eindruck haben, dass sie einen guten geistlichen Weg gehen, dann ist das auch für uns immer wieder eine Erquickung, auch eine Art Gruß aus der himmlischen Welt, unseres himmlischen Vaters. Dann denken wir an die Glaubensväter, die uns ein gutes Zeugnis hinterlassen haben, an die Wolke von Zeugen, von der der Apostel im Hebräerbrief spricht, eine Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Es ist immer wieder etwas ganz Kostbares, wenn man in diesen alten Schriften dann liest und auf dem Wege der Nachfolge Jesu gestärkt wird. Wenn man dann erkennen darf, sie gingen einen ähnlichen Weg wie wir, geistlich gesprochen, äußerlich hier und da einen anderen Weg, aber geistlich, von der geistlichen Ausrichtung her, denselben Weg, den auch wir gehen. Immer wenn ich hinter unserem Wohnhaus einen Gang mache, über einen ehemaligen Friedhof, ist ein reformierter Friedhof, also Menschen aus dem Bereich der reformierten Kirche sind dort in der Vergangenheit beerdigt worden, es gibt dort noch einige Denkmäler, dann werde ich erinnert, jetzt handelt es sich um eine Parkanlage, dann werde ich erinnert an Gottfried Daniel Krummacher. Da gibt es ein Denkmal für ihn. Gottfried Daniel Krummacher, der in Elberfeld als Pastor der reformierten Kirche tätig war. Es war damals Erweckungszeit. Ein gewaltiges Geisteswehen ging hier durch Wuppertal. Es war eine großartige Zeit der Gnade Gottes in Christus. Und das Evangelium, das er zu verkündigen hatte und das er verkündigte, war das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Das Evangelium für Sünder. Da blieb vom Menschen nichts mehr übrig. Da blieb nur noch die Gnade, an der sich der Mensch allerdings dann erfreuen durfte. Und wenn ich dann an diesen Mann denke und an das Evangelium, das er verkündigt hat, dann ist das für mich eine innere Stärkung und Erquickung und Ermutigung und auch eine Ermahnung, halte fest am alten Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Halte fest an der Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Halte fest am alten Bibelwort. Lass dich nicht wankend machen. Lass dich nicht verunsichern. Es gibt ja so vieles, was uns in unserer Zeit verunsichern kann. Zurzeit diskutiert man, ob der Opfertod Jesu wirklich ein Opfertod gewesen ist. Das ist zurzeit Diskussionsstoff hin und her in den theologischen Kreisen und darüber hinaus. Und da darf man sich nicht beirren lassen. Hier gibt es gar keine Diskussion für uns. Das bezeugt die Heilige Schrift klar und deutlich. Ist nicht nur etwas, was sich der Apostel Paulus ausgedacht hat oder die Gemeinde später und hat es dem Herrn Jesus untergeschoben, sondern das ist das Zeugnis der ganzen Heiligen Schrift. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Der Herr Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Er ist unser Stellvertreter. Es ist eine herrliche Botschaft, die mich immer und immer wieder erquickt. Solche Gedanken sind auch ein Gruß vom Himmel. Solche Gedanken an unsere Glaubensväter, die ein gutes Zeugnis gehabt haben von unserem Herrn Jesus. Ein Gruß aus der himmlischen Welt, so könnte man sagen. Und es ist eine bewegende Sache, dass wir heute Morgen hier in dieser Versammlung vom Himmel her gegrüßt werden. So wie Gott durch Johannes damals die Gläubigen grüßte, so grüßt uns unser himmlischer Vater in dieser Stunde mit diesen Worten. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten. Und Herr über die Könige der Erde. Das ist ein herrlicher Gruß, der uns in diesem Augenblick gilt. Aus der oberen Welt, aus der himmlischen Welt. Von Gott ganz persönlich. Aber wir fragen uns, galt denn dieser Gruß nicht nur den damaligen Gemeinden? Es heißt ja hier Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, also in der Provinz Asia, in Kleinasien. Diese sieben Gemeinden waren doch gemeint. Wie können wir dieses Wort so für uns in Anspruch nehmen, diesen Gruß aus der Himmelswelt? Nun, diese Gemeinden sind von Gott selbst auserwählt worden als Adressaten dieses Briefes. Die Offenbarung des Johannes ist ja ein Brief. Diese sieben Gemeinden sind ausgewählt worden, stellvertretend für all die anderen Gemeinden, die es dort auch in Kleinasien gegeben hat. Wir denken an die Gemeinde zu Kolosse, an die Gemeinde in Troas und es gab manche andere Gemeinden. Die Gemeinden, die wir hier in der Offenbarung finden, wie Laodicea, Philadelphia, Thyatira und die anderen, sind lediglich stellvertretend oder stehen stellvertretend für all die anderen Gemeinden. Aber nicht nur für all die anderen Gemeinden in der damaligen Zeit, sondern auch für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten, also auch für uns. Und dafür birgt die Zahl 7, es ist die Vollzahl. Es geht um die Gemeinde Jesu aller Zeiten. Und wir hier, die wir uns heute Morgen versammelt haben, sind ein Teil dieser Gemeinde, die in unserer Zeit ihren Weg zu gehen hat. Ein Teil auch der Gemeinde hier in Wuppertal. Ein kleiner Teil dieser Gemeinde. Und so gilt uns dieser Gruß ganz persönlich als Gemeinde und jeden Einzelnen grüßt unser himmlischer Vater und der, der da ist und der da war und der da kommt, mit den Worten Gnade sei mit euch und Friede. Das ist also sein himmlischer Gruß für uns alle heute Morgen. Dieser Gruß ist uns auch aus den anderen neutestamentlichen Briefen bekannt. Die Römer wünschten sich Heil, die Griechen wünschten sich Freude und Johannes wünscht uns im Auftrage Gottes Frieden. Das dem griechischen Wort, das hier steht, entsprechende hebräische Wort, das kennen wir alle, das ist uns geläufiger. Deshalb nenne ich das griechische Wort gar nicht, würden sowieso wahrscheinlich wieder vergessen, aber das hebräische Wort, das dem entspricht, das ist uns allen bekannt. Shalom, dieses Wort, mit dem sich manche immer wieder grüßen. Shalom. Und das Wort umfasst das Wohl des ganzen Menschen, des Menschen insgesamt. Sein geistliches Wohl, sein seelisches Wohl, sein leibliches Wohl, seine ganzen Lebensumstände. Es bedeutet Geborgenheit, es bedeutet umfriedet sein des Lebens. Shalom, ein wunderbarer Gruß aus der himmlischen Welt des Friedens. Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Das ist es doch, was der auferstandene Herr seinen Jüngern sagte nach seiner Auferstehung. Friede sei mit euch, das brauchten sie doch. Und das brauchten die Gemeinden damals in dieser Zeit der Bedrängnis. Und das brauchen wir auch heute, immer wieder. Weil wir bedrängt werden von innen und von außen. Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Dieser Friede, mit dem bereits die Engel auf den Feldern zu Bethlehem die Hirten grüßten, Friede auf Erden, ist kein bloßer Wunschtraum für den Sankt-Nimmerleins-Tag. Er ist jetzt bereits für uns in unserem alltäglichen Glaubensleben Realität. Diesen Frieden Gottes in Christus Jesus dürfen wir immer wieder schmecken. Diesem Frieden, den er geschaffen hat auf Golgatha durch sein Blut, dürfen wir uns immer wieder erfreuen. Er mündet einmal ein in die neue, ewige Welt des Friedens. Es ist der Friede, den Gott denen schenkt, die an seiner Gnade teilhaben. Und darum heißt es hier, Gnade sei mit euch und Friede. Gnade und Friede. Es gibt keinen Frieden ohne Gnade. Und hier sind wir im Grunde genommen schon am Anfang, mittendrin im Evangelium. Hier wird uns das Kreuz vorgestellt, der Gekreuzigte in unsere Mitte gestellt. Hier haben wir Frieden. Aufgrund der Gnade, die uns in Christus zuteil geworden ist, aufgrund der Vergebung unserer Sünden, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Vergebung der Sünden. Sag mal, hast du wirklich Vergebung der Sünden? Weißt du, ob du Vergebung hast? All deine Schuld und Sünde, all dein gottloses Wesen, sowohl das, was du für gut hältst, als auch das, was offensichtlich schlecht ist, hat der Herr Jesus mit ans Kreuz genommen. Ist das dein Glaubensgut? Könntest du heute so sterben? In dieser Gewissheit der Vergebung deiner Sünden? Ist alles in Ordnung? Könntest du jetzt deine Augen schließen? Für immer hier auf dieser Erde? Ganz getrost, ganz zuversichtlich deinem Gott begegnen? In dieser wunderbaren Gewissheit, alles ist gut vor Gott, alles ist gut durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat. Die wichtigste Frage, die es überhaupt gibt. Fürs Leben und auch fürs Sterben. Also Gnade, Vergebung, Friede mit Gott, versöhnt sein mit Gott, Frieden haben mit Gott. Das ist doch etwas Herrliches. Das ist also der Inhalt dieses Grußes, ein wunderbarer Segenswunsch. Dieser Gruß und vor allen Dingen der Inhalt dieses Grußes haben ihren Ursprung in Gott selbst. Paulus schreibt: Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater. Hier aber heißt es, Johannes schreibt, von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das heißt also, der Friede Gottes, die Gnade Gottes haben ihren Ursprung in Gott selbst. Was heißt das nun? Von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Man fragt sich, warum leitet der Heilige Geist Johannes das zu schreiben, gerade so zu schreiben und nicht anders, wie Paulus das in seinen Briefen getan hat. Das muss doch einen Grund haben. Nun, der Grund liegt darin, dass dieser Gruß, der Inhalt des Grußes, im Zusammenhang steht mit all den Aussagen, mit all den Wahrheiten, die wir dann in der Offenbarung des Johannes finden. Mit dem ganzen Geschehen hat das etwas zu tun. Mit der Gesamtheit der göttlichen Botschaft in diesem Brief. Und diese Bezeichnung von dem, der da ist und der da kommt und von dem, der da war, diese Bezeichnung geschieht in Anlehnung an die Offenbarung Gottes, die Mose hatte in der Wüste. Dort sagte Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin, oder aber ich werde sein, der ich sein werde. Man hat das im Judentum gerne auf die drei Zeiten bezogen. War, bin und werde sein. In einer jüdischen Hymne heißt es, ich will es mal versuchen auf Hebräisch, Adonolam, Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yiye, Latif Ara. Das heißt, ewiger Herr, er war und er ist und er wird sein in herrliche Ewigkeit. Und so hat Gott sich Mose in der Wüste geoffenbart. Und zwar hat er es getan angesichts der Großmacht Ägyptens. Gott ist der ewige Gott, der die Geschichte umfasst, der ist und der war und der kommt. Nichts ist Ägypten im Vergleich zur Größe und Herrlichkeit und Macht dieses Gottes. Und so offenbart sich Gott hier auch angesichts der römischen Macht, mit der es die Christen damals zu tun gehabt haben. Von der die Gemeinde bedrängt wurde. Gott ist also nicht ein Teil der Geschichte, sondern er ist der Herr der Geschichte. Er macht Geschichte. Er lenkt die Geschicke dieser Welt, auch deine kleinen Geschicke. Du fragst dich vielleicht manchmal, warum musste das so sein oder warum konnte das nicht anders sein oder dergleichen, oder kommen Gewissensnöte oder welche Probleme auch immer im Blick auf die Vergangenheit. Gott hat dich ganz bewusst so geführt. Er hat die Geschicke deines Lebens so gelenkt, wie es nun mal so gelaufen ist. Und so auch in dieser Welt. Gott ist souverän darin. Wir sprechen von der Souveränität Gottes. Darum geht es immer wieder auch in der Heiligen Schrift. Gott regiert also und nicht Rom. Das will dieser Gruß den Gläubigen, den angefochtenen Gläubigen in jener Zeit sagen. Wir steuern, wie Lothar Gassmann schreibt, in einem wichtigen Artikel, den wir übrigens dort drüben ausgelegt haben, Lothar Gassmann schreibt, dass wir auf eine europäische Diktatur zusteuern, mit einer gottlosen Verfassung, mit einer Relativierung der Wahrheit. Wir wissen nicht, was im Einzelnen das bedeuten wird für Gemeinde Jesu. Normalerweise würde man sagen, das bedeutet für Gemeinde Jesu über kurz oder lang Verfolgung. Denn wenn wir sagen, nur die Bibel ist das Wort Gottes und nur Christus ist der Weg zum Vater, dann ist das ja eine Art Diskriminierung der anderen Religionen. Oder wenn wir sagen, Homosexualität ist Sünde, dann ist das eine Diskriminierung dieser Menschen, die in dieser Sünde leben. So sagt man. Und dafür kann man bestraft werden. Das bedeutet also, wenn sich diese ganze Geschichte noch mehr und stärker und intensiver entwickelt, wie Lothar Gassmann schreibt, das bedeutet, dass es sehr, sehr eng für uns wird. Das bedeutet letztlich Verfolgung für die Gemeinde Jesu. Und da lässt Gott uns ausrichten, alles, was in dieser Welt geschieht, wird von meiner ewigen Gegenwart umfasst. Auch in Europa geschieht nichts ohne meinen Willen, geschieht nichts ohne den Willen Gottes. Auch die Verfassung, diese gottlose Verfassung, ist nicht ohne den Willen Gottes zustande gekommen. Zwar gegen den Willen Gottes, aber nicht ohne den Willen Gottes. Es geschieht nichts in dieser Welt ohne seinen Willen. Gott hat das erste und das letzte Wort. Und darum füge ich hier einmal den achten Vers hinzu. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. A und O, das bezieht sich auf den Anfang und auf das Ende des griechischen Alphabetes. Das ist das Alpha und das Omega. Das sind der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Von daher dieses A und O. Wir müssen eigentlich sagen A und Z. Z ist der letzte Buchstabe in unserem Alphabet. Aber wir wissen, was damit gemeint ist. So haben wir es ja hier vor uns. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, also der ewige Gott, der Allmächtige. Da steht der Pantokrator, der alles beherrscht, der alles Beherrschende in dieser Welt. Der auch die Geschicke hier in Europa lenkt und leitet, der die Kriege steuert in aller Welt, so heißt es in dem Psalm. Mit ihm haben wir es zu tun, mit ihm hat es diese Gemeinde zu tun. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten, ihr Lieben. Manchmal greift die Angst nach meinem Herzen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Manchmal greift die Angst nach meinem Herzen. Manchmal denke ich an die kleinen Kinder, die wir haben, für die wir Verantwortung tragen. Wie soll das alles werden? Aber solche herrlichen Worte, wie wir sie hier gelesen und gehört haben, sind dazu geeignet, uns zu trösten und zu stärken. Nichts ist den Großen dieser Welt überlassen. Alles liegt in der Hand unseres starken Gottes, unseres himmlischen Vaters. Also von ihm wird die Gemeinde gegrüßt und auch von dem Vollstrecker der Gerichte Gottes auf dieser Erde. Auch er ist an dem himmlischen Gruß beteiligt. Das wird hier dargestellt in den sieben Geistern. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Die allgemeine Auslegung dieser Stelle lautet, dass es sich hier um den Heiligen Geist handelt, in seiner siebenfältigen, vollkommenen Wirksamkeit in dieser Welt. Und wenn wir uns das Kapitel 5 anschauen in der Offenbarung des Johannes und speziell den sechsten Vers, dann sehen wir, wie der Geist Gottes, wie diese Geister, die sich hier vor dem Thron befinden, ausgesandt werden in alle Lande. Das bedeutet doch zum Gericht. Der Heilige Geist ist der Vollstrecker der Gerichte Gottes in dieser Welt, auf dieser Erde. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Die Zahl sieben spielt in der Offenbarung eine große Rolle. Sie kommt ungefähr 60 Mal vor. 60 Mal. Und bedeutet Vollkommenheit. Das heißt, die Gnade Gottes ist vollkommen, sein Heilswerk ist vollkommen, aber auch die Gerichte Gottes sind vollkommen. Alles, was Gott tut, ist vollkommen. Und darum, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige der Erden. Von ihm also ist in diesem Gruß in ganz besonderer und auch in ausführlicherer Weise die Rede. Er wird uns dargestellt, erstens als der treue Zeuge, zweitens als der Erstgeborene von den Toten und drittens als der Herr über die Könige der Erde. Das ist in dreifacher Hinsicht für die Gemeinde Jesu mutmachend. Erstens, er ist der treue Zeuge. Er ist nicht nur in diesem Augenblick der treue Zeuge, als Johannes von ihm die Offenbarung, die Weissagungen empfängt, sondern er ist während seines ganzen irdischen Daseins der treue Zeuge gewesen, der treue Zeuge Gottes. Niemand unter uns könnte ein Zeuge unseres Herrn Jesus und der Wahrheit des Evangeliums sein, wenn er nicht der treue Zeuge gewesen wäre und ist bis in alle Ewigkeit. Wir lesen dazu einmal einige Verse aus dem Johannesevangelium. Zunächst Kapitel 3. Die Verse 31 und 32, der von oben herkommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Und Johannes, Kapitel 18, Vers 37, da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und Paulus schreibt seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus, dass der Herr Jesus unter Pilatus ein gutes Bekenntnis abgelegt hat. Er ist also der treue Zeuge dessen gewesen, was das Wesen seines himmlischen Vaters ausmacht, was seine Gedanken ausmachen, sein Plan für diese Welt, der ja in ihm selbst, in Christus Jesus, in Erfüllung gegangen ist und in Erfüllung gehen wird. Er ist also der treue Zeuge. Er hat bezeugt, dass Gott treu ist hinsichtlich seiner Verheißungen. Hinsichtlich, Jesaja 55, hinsichtlich der sicheren, der beständigen Gnaden Davids. Das ist seine Treue, dass er uns mit seinem eigenen Blut die sicheren, die beständigen Gnaden Davids zugesagt hat, verbürgt hat. Darin ist er der treue Zeuge. Er ist zweitens der Erstgeborene von den Toten. Das heißt, er hat dem Tode die Macht genommen, hat eine Ehrenstellung, das ist gemeint mit Erstgeborene, er ist der Erste und auch der Vornehmste von all denen, die einmal auferweckt werden von den Toten. Er ist der Erstgeborene aller Brüder, so sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 8. Und das bedeutet doch nichts anderes, dass Schmach, Schande und Tod kein Hindernis für Gottes Verheißungen sind. Wer zu Jesus gehört, ist Todesüberwinder und wird zur ewigen Herrlichkeit auferweckt werden, hat Teil an dem Auferstehungsleben unseres Herrn Jesus. Und das Dritte, er ist der Könige der Könige, der König der Könige. Oder wie es hier heißt, er ist der Herr über die Könige auf Erden. Er wird es nicht erst einmal sein, sondern er ist es jetzt schon. Nicht der Kaiser in Rom ist die höchste Instanz in dieser Welt. Nicht der amerikanische Präsident oder der russische Präsident oder wer auch immer in dieser Welt eine besondere Machtstellung hat, ist die höchste Instanz, sondern unser Herr Jesus Christus. Er ist der absolute Herrscher in dieser Welt, der zu jeder Zeit seine Gläubigen aus Not und Elend befreien kann. Betröstet uns das, wenn wir in Sonderheit auch an unsere Geschwister in der Verfolgung denken, in Nordkorea. Nordkorea muss ich immer wieder denken, auch an die Geschwister in Indien, in Indonesien auch, überall, wo der Islam herrscht, werden Christen verfolgt. Denken wir an Afrika, schreckliche, grauenhafte Dinge, die dort geschehen. Gott ist in der Lage, in seiner Macht, der Herr Jesus Christus als der König der Könige, zu jeder Zeit einzugreifen. Er kann in jedem Augenblick ein Regime in dieser Welt kippen, stürzen. Wann auch immer er das will, ein einziges Machtwort genügt. Und unsere Geschwister sind heraus aus ihrer Not und ihrem ganzen Elend. Damit sollten wir rechnen, ihr Lieben. Darum sollten wir beten. Wir sollten nicht nur darum beten, dass die Geschwister gesegnet werden und durchgebracht werden, das ist ganz wichtig, sondern wir sollten auch darum beten, dass ihre Feinde gestürzt werden. Möglichst noch mancher für Christus gewonnen wird, aber doch insgesamt diese gottwidrigen Mächte gestürzt werden in dieser Welt. Darum sollten wir beten. Das dürfen wir. Und wir dürfen davon ausgehen, dass der Herr Jesus die Macht hat. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Welch ein herrlicher Gruß also, mit dem wir uns hier beschäftigt haben aus der himmlischen Welt, der uns auf der einen Seite mit tiefer Ehrfurcht erfüllt, wenn wir daran denken, mit welch einem großen, herrlichen und heiligen Gott und mächtigen Gott wir es zu tun haben. Maria erschrak, als sie vom Engel gegrüßt wurde. Sie erschrak. Und auch wir sollten eine tiefe Ehrfurcht haben vor diesem großen und herrlichen Gott. Wir sollten dankbar sein, dass dieser Gott sich um uns kümmert. Eine ganz, ganz intensive, liebevolle Beziehung zu jedem Einzelnen unter uns hat. Und wir sollten angesichts dieses himmlischen Grußes unerschrocken sein im Blick auf das Zeugnis von unserem Herrn Jesus Christus. Wir dürfen eine ganz enge Beziehung haben zu dem, der die höchste Autorität in dieser Welt hat. Und so mag es der Herr schenken, dass dieser Gruß mit uns geht, durch diesen Tag und auch durch die vor uns liegende neue Woche. Amen.